Und Unternehmertum im besten Sinne, da geht es eben nicht darum, Kapital anzuhäufen, sondern es geht darum, eine positive Wirkung für Gesellschaft zu schaffen.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Idee-Quadrat-Podcasts, was ist Unternehmertum? Wie geht das? Was hat das mit sozialer Arbeit zu tun? Und was ist Social Entrepreneurship? Dazu unterhalte ich mich mit Katrin Elsemann. Sie ist Geschäftsführerin des CENT e.V. Und was das genau ist, das könnt ihr gleich erfahren. Wir sprechen auch ein bisschen über die Differenzen, die vielleicht manchmal da sind, vielleicht aber auch viel weniger da sind, als wir das unbedingt brauchen.
Zum dritten Mal der Versuch, mit einer hoffentlich stabilen Internetverbindung den Kontakt zu Katrin Elsemann aufzubauen, die in Berlin sitzt und dafür das CENT e.V. zuständig ist. Liebe Katrin, was machst du genau in Berlin und für was bist du zuständig?
Ja, hallo, guten Morgen, Hendrik. Ich bin in Berlin die Geschäftsführerin beim Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, kurz CENT. Und wir sind vor 2,5 Jahren angetreten, Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer in Deutschland zu vernetzen und für bessere Rahmenbedingungen zu sorgen für soziale Unternehmen und vor allen Dingen dafür, dass soziale Innovationen in Deutschland besser skalieren können, als sie es bisher tun. Ich bin selber Entwicklungsökonomin von Haus aus und habe viele Jahre im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet, bin auf der ganzen Welt und viel im globalen Süden und habe dann aber vor 5, 6 Jahren angefangen, mich sehr stark dafür zu interessieren, wie man denn in Deutschland auch an Herausforderungen herangehen kann, und habe selber sozialunternehmerisch gegründet, erfolgreich gescheitert dabei und bin so mit in das Netzwerk von Social Entrepreneurship reingekommen und habe versucht zu verstehen, warum Sozialunternehmen auch so oft scheitern. Und da passte dann die Position für CENT ganz gut.
Mhm. Ja, herzlichen Dank. Wir haben das nur als Hintergrund schon vorher ein bisschen gesprochen zu einem Tweet, der verschickt wurde. Da komme ich sofort drauf. Nur als Erklärung, im Hintergrund sind Geräusche, dass bei mir, ich sitze draußen wegen der Internetverbindung, damit die stabil ist. Ich weiß nicht, Katrin, bei dir ist auch hinten, ich weiß nicht, wo du arbeitest gerade.
In der Wohnung der Nachbarn.
Ah, in der Wohnung der Nachbarn. Okay, ja, auch nicht schlecht.
Ja. Und da hatte ich so eine kleine WeWork-Community so ein bisschen reingefunden. Das ist dem geschuldet, dass in meiner Wohnung also eigentlich ja die Kinder auch sind. Die sind ja gerade mal für ein paar Stunden in der Kita, aber eigentlich kommen die auch gleich wieder und deswegen, da kann ich dann immer so schlecht telefonieren mit
Kindern. Okay. Ja, völlig verständlich. Deswegen auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ein bisschen Verständnis für die Situation, die gerade manchmal nicht ganz so einfach ist. Wir haben über einen Tweet gesprochen. Das war das, was ich gerade angesprochen habe. Ein Tweet von Jos Steinke, der eine, sagen wir mal, Polarität aufmacht zwischen dem Sozialunternehmertum auf der einen Seite und der Wohlfahrtspflege, der traditionellen Wohlfahrtspflege auf der anderen Seite, zu sagen, okay, die Wohlfahrt kümmert sich darum und jetzt kommt ihr aus eurer unternehmerischen Denkweise und nehmt uns ein Stück vom Kuchen weg. Und du hast schon im Vorgespräch gesagt, nee, es geht eigentlich nicht um ein Stück vom Kuchen wegnehmen, sondern es geht eigentlich um einen neuen Kuchen zu backen. Was kann man darunter verstehen? Wie würdest du Social Entrepreneurship definieren? Vielleicht auch schon im Verhältnis zur traditionellen Sozialwirtschaft.
Ja, genau. Ich finde dieses Bild mit dem Kuchen eigentlich ganz passend, weil man tatsächlich in der Diskussion das Gefühl hat, jetzt kommt ein neuer Akteur und will etwas von einem kleinen bestehenden Kuchen wegnehmen. Und wir müssen alle um die Kuchenkrümel kämpfen, von dem, was uns sozusagen dahin dargereicht wird. Aber das ist ja eigentlich sehr schade und auch falsch. Uns geht es darum, dass der Kuchen sehr viel größer wird und dass wir vielleicht noch viel, viel mehr Kuchen zur Verfügung haben. Denn wenn es darum geht, soziale Innovationen in Deutschland zu fördern, dann müssen wir nicht nur schauen, was haben wir bisher in dem Topf der Sozialwirtschaft, sondern wie ist es denn möglich, dass irgendwie Milliarden ausgegeben werden für Hightech-Innovationen, für Disruptionsfonds, Startup-Fonds. Wie wäre es denn, wenn wir von diesem Geld stärker die soziale Innovationen, die soziale Wirtschaft fördern, indem wir einfach andere Kriterien an den Tag legen, indem wir sagen, Innovationsförderung dann, wenn wir genau wissen, wofür. Also wenn wir zum Beispiel sagen, soziale und ökologische Kriterien müssen erfüllt werden, um Innovationsförderung zu bekommen. Und davon profitieren ja letztendlich alle Akteure, die in dem Bereich unterwegs sind, unabhängig davon, ob sie jetzt nun von der Wohlfahrt kommen oder aus dem neueren sozialen unternehmerischen Bereich. Mhm. Du hast die Definition angesprochen, was ich darunter verstehe. Also das ist natürlich irgendwie eine wunderschöne Frage, womit wir uns auch letztes Jahr ja sehr stark beschäftigt haben innerhalb des Send-Netzwerks. Wir haben da so eine, also in einem partizipativen Prozess wissenschaftlich begleitet, eine Definition erstellt. Die lese ich mal ganz kurz vor und dann können wir gerne auch nochmal darüber sprechen, was wir damit meinen. Mhm. Also das primäre Ziel von Social Entrepreneurship ist die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen. Und dies wird durch kontinuierliche Nutzung unternehmerischer Mittel erreicht und resultiert in neuen innovativen Lösungen. Und durch steuernde, kontrollierende Mechanismen wird sichergestellt, dass die gesellschaftlichen Ziele intern und extern gelebt werden. So, habt ihr alle verstanden?
Ja, können wir gleich noch mal ein bisschen spezifischer drauf eingehen. Lass uns mal noch kurz bei diesem Kuchen bleiben, weil ich finde eigentlich dieses Bild, was du jetzt gebraucht hast, diese Krümel, die uns dargereicht werden, das finde ich eigentlich eine spannende Überlegung und von diesem Bild vielleicht wirklich wegzukommen, weil auch das ist ja in der Sozialwirtschaft, ja, ich benutze vielleicht auch ganz bewusst jetzt mal diesen Begriff in diesem Podcast hier, in der Sozialwirtschaft oft so, dass da wird gemeckert über den Kapitalismus, da wird gesagt, irgendwie die Ökonomisierung ist ein Problem und so weiter und so weiter. Aus meiner Perspektive eigentlich eher die Schwierigkeit, dass wir aus der Verwaltungslogik, aus der Politik, aus der Gesetzgebung die größeren Schwierigkeiten haben, weil uns da eben, sagen wir mal, Kuchenstücke dargereicht werden oder Krümel, ja, kommt immer ganz drauf an, wie groß die Dinge sind, dargereicht werden, die wir dann nehmen müssen und aus denen wir dann Angebote gestalten müssen, die, und das ist ja dann auch nochmal eine ganz, ganz spannende Sache, überhaupt gar nicht, sagen wir mal, kundenorientiert oder klientenorientiert entwickelt sind, sondern erstmal aus der Perspektive von Politik und Gesetzgebung herausgemacht werden. Im Gegensatz zum unternehmerischen Handeln, so würde ich das vielleicht daneben stehen und sagen, unternehmerisches Handeln ist dann eher das Gestalterische, oder?
Ja, also Ich stimme dem total zu. Das ist auch der Grund, warum wir vor jetzt anderthalb Jahren ja gemeinsam mit vielen Spitzenverbänden aus der Wohlfahrt so ein Positionspapier geschrieben haben, wo wir gesagt haben, soziale Innovationen müssen stärker gefördert werden. Mhm. Weil nämlich genau das passiert, was du gerade sagst. Es gibt jetzt Sozialgesetzbücher und es gibt die Aufgaben, die von den Wohlfahrtsträgern übernommen werden. Das ist unglaublich wichtig. Das ist der Rückgrat unserer Gesellschaft. Also da möchte ja auch keiner drauf verzichten. Also das will auch niemand ankreiden oder wegnehmen. Im Gegenteil, da sieht man ja wieder, wie gut Deutschland häufig aufgestellt ist. Bei all den Pflegenotständen und bei all den Problemen, die es auch dort gibt, haben wir ein sehr starkes Rückgrat und können da auf wirklich jahrhundertelange bald Erfahrung zurückblicken, ja, was die Wohlfahrt schon macht. Aber die Herausforderungen und die Probleme ändern sich. Also wir haben den demografischen Wandel, wir haben die Digitalisierung, wir haben natürlich den Klimawandel, wir haben eine viel größere soziale Ungleichheit in Deutschland, die Schere geht immer weiter auseinander und die Entwicklungen sind wahnsinnig schnell. Das heißt, wir müssen natürlich auch mit neuen Instrumenten arbeiten können, mit innovativeren Instrumenten vielleicht arbeiten können. Was nicht heißt, dass auch innerhalb der Wohlfahrt nicht auch Innovationen entstehen. Natürlich tun sie das. Aber, und das sagen eben auch die Akteure aus der Wohlfahrt, mit denen ich zusammenarbeite, das ist natürlich auch schwierig und beschränkt, weil die Verwaltungslogik so ist, dass man nur dafür bezahlt wird, was man sozusagen vornherein auch vereinbart hat. Und das ist eine ganz bestimmte Leistung, die sehr wenig Spielraum lässt, wenig finanziellen, wenig zeitlichen Spielraum lässt, um Innovationen auszuprobieren. Und das stimmt, wenn man sich dann wiederum die unternehmerische Seite anschaut, wie Wirtschaft in Deutschland gefördert und gedacht wird. Da gibt es Wagniskapital, Gründungszuschüsse, Innovationszuschüsse, vielleicht auch noch nach wie vor im kleineren Rahmen. Also wenn man sich jetzt anschaut, was die Forderungen der Startup-Szene sind, dann würden die sicherlich auch sagen, das ist längst noch nicht genug. Mehr ist immer gut, genau. Aber es ist ganz klar zu sehen, dass in dem Bereich sehr unternehmerisch gedacht wird im Sinne von Wachstum, im Sinne von neuen Dingen ausprobieren dürfen, gründen dürfen. Innovationen werden da explizit gefördert, mit Zuschüssen zum Teil auch oder mit Matchingfonds, mit Matchingkapital. Und das steht eben der Sozialwirtschaft, wenn ich das Wort jetzt auch wieder verwenden darf, nicht zur Verfügung. Und da müssen wir doch ran.
Also wirklich eigentlich eher, sagen wir mal, eine gesellschaftspolitische Aufgabe, die da dahinter steht, im Großen. Ja, und wenn man dann sozusagen zurückgeht von diesem Großen, von der gemeinsamen Aufgabe, glaube ich, die dann halt wirklich beide haben, wenn man den, ja, also wenn man diese Polarität überhaupt aufmachen will, wo die Frage ist, ob die so sinnvoll ist, dann an dem beide arbeiten und dann natürlich ins Kleine zu gucken. Und da sind natürlich dann schon Unterschiede erkennbar, wo man sagt irgendwie, okay, auf der einen Seite haben wir, was weiß ich, die städtisch getragene Kita auf der einen Seite und, sagen wir mal, sozialunternehmerische Herangehensweisen bei euch auf der anderen Seite. Kannst du kurz vielleicht so ein paar Beispiele von Einrichtungen, Organisationen nennen, die bei euch Mitglied im CENT e.V. sind, um so ein konkreteres Bild auch zu kriegen von dem, wie die Organisationen ticken?
Ja, sehr gerne. Das sind alles sehr, sehr heterogen. Also wir haben sowohl sehr viel Unternehmen bei uns, also GmbHs und so weiter, und genauso viele aber auch gewerblich verfasste Unternehmen, die keine Gemeinnützigkeit haben. Ihnen ist aber allen gemein, dass sie eine starke Gemeinwohlorientierung in sich haben. Mhm. Und ob sie nun die Gemeinnützigkeit haben oder nicht, hängt weniger damit zusammen, ob sie Gewinne machen wollen, nämlich nein, sondern es hängt damit zusammen, ob die Kommune ob die Finanzverwaltung ihrer Kommune ihnen die Gemeinnützigkeit gegeben hat oder nicht. Und natürlich auch, in welchem Geschäftsfeld sie tätig sind. Und wir kennen ja alle die Abgabenordnung. Und das ist für viele nicht ganz so leicht, dann eine Gemeinnützigkeit zu bekommen. Mhm. Ich kann ja mal, ich nehme mal das Beispiel von Diversicon hier in Berlin. Das ist ein Sozialunternehmen, das Menschen im Autismus-Spektrum, also Menschen, die von Autismus betroffen sind, in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt, weil viele dieser Menschen haben sehr starke, sehr gute Fähigkeiten, im normalen Arbeitsbetrieb auch tätig zu sein, kommen aber nicht durch den klassischen Bewerbungsprozess durch, aufgrund ihrer, sag ich mal, Beeinträchtigung im Autismus. Und Diversicon vermittelt dann diese Menschen in den ersten Arbeitsmarkt an verschiedene Unternehmen. Die machen das in einer hybriden Struktur. Die haben sowohl eine GmbH in ihrer Arbeit mit dem Unternehmen als auch eine GmbH für den Bildungsauftrag, den sie haben, und haben sozusagen eine doppelte Bürokratie. Ein anderes Beispiel, das vielleicht auch viele kennen, ist Ecosia. Ecosia ist eine Suchmaschine, die funktioniert ähnlich wie Google, hat den großen Unterschied, dass Ecosia alle Gewinne, die sie machen, in Baumpflanzprojekte steckt. Das ist eigentlich schon ziemlich zusammengefasst das, was es ist. Und was interessant ist an Ecosia ist, die sind seit kurzem ein Unternehmen in sogenannten Verantwortungseigentum. Das bedeutet, das bedeutet, sie waren eine GmbH und haben gesagt, okay, wir haben zwar auf dem Papier festgelegt unter uns, dass wir unsere Gewinne immer in den Zweck des Unternehmens stecken, aber was passiert, wenn der Geschäftsführer mal nicht mehr da ist und wer bestimmt das eigentlich? Und haben deswegen die Satzung des Unternehmens so geändert, dass die stimmberechtigten Anteile nun einer Stiftung gehören und es nicht mehr möglich ist, dass Gewinne entnommen werden können. Mhm. Und somit ist Ecosia ein Unternehmen, das sich selbst gehört und somit ganz im Sinne des Umweltschutzes steht. Mhm.
Ja, finde ich interessant. Ich habe in einem Podcast schon die Geschichte erzählt, wo ich Philipp Siefer von Einhorn auf so einer Purpose-Veranstaltung getroffen habe und er dann davon erzählt hat, von dieser Purpose-Logik, die da dahinter steht, eben das Unternehmen unveräußerbar zu machen, sozusagen von den Eigentümern. Und da war meine Überlegung halt eben nur dabei, wo ich ihm dann auch das in der gefragt habe, ja, wo ist denn der Unterschied zur Sozialwirtschaft? Ja, zur klassischen Sozialwirtschaft, weil so ein Caritas-Verband, den kann man auch ganz schlecht verkaufen. Ja, also da muss man halt irgendwie sagen, da muss man erstmal jemanden für finden, beziehungsweise ist es einfach auch aufgrund der Vereinsstruktur quasi nicht möglich. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, aber wo ist denn der Unterschied zur Sozialwirtschaft, weil wir eher ja irgendwie, sagen wir mal, so als vielleicht manchmal ein bisschen behäbig wahrgenommen werden und nicht unbedingt so super innovativ, jedenfalls nach außen. Ich glaube, nach innen sieht das Ganze nochmal ganz anders aus, aber nach außen jedenfalls. Und seine Antwort war wirklich wie aus der Pistole geschossen, fehlendes Unternehmertum. Ja, also er hat wirklich wie aus der Pistole geschossen gesagt, okay, ihm fehlt der unternehmerische, also was heißt ihm, ja, er hat erstmal, ja, weiß ich gar nicht, ob er so einen Einblick da rein hat, aber das Unternehmertum als fehlende Kompetenz sozusagen in diesen Einrichtungen, wie würdest du das, also wie, wo würdest du den Unterschied ziehen dazu?
Ich glaube, ich würde es auf jeden Fall nicht ganz so radikal sagen, denn das kann man sicherlich nicht über einen Kamm scheren. Und es gibt ja auch ganz, ganz viele Wohlfahrtsträger und auch kleinere Einrichtungen, die sehr unternehmerisch sind. Und deswegen glaube ich nicht, dass man das so sagen kann. Natürlich, also der große Unterschied ist meiner Meinung nach, dass Sozialunternehmen aus unserer Perspektive eben in erster Linie eigenständig und unabhängig sind. Das bedeutet, sie sind nicht in Abhängigkeit von irgendeinem Konzern und auch nicht mehrheitlich von externen Investoren abhängig, sondern sie sind agilere, kleinere Einheiten, die eben unternehmergeführt sind. Das heißt, häufig ist es ja bei großen zumindest bei den größeren Sozialverbänden so, dass die Eigenständigkeit natürlich ein bisschen schwierig ist, weil man in bestimmte Strukturen eingebunden ist und weil es ja noch einen Dachverband gibt, der auch noch Strukturen vorgibt. Das ist natürlich ein Unterschied. Ein weiterer Unterschied ist, dass man größtenteils eben nicht über SGBs finanziert ist. Mhm. Und man sich natürlich andere Wege suchen muss, um eine nachhaltige Finanzierung sicherzustellen. Das kann der Verkauf von Produkten und Dienstleistungen sein. Das können aber auch andere Quellen sein, natürlich auch Förderungen und Spenden, je nachdem, welche Rechtsform man auch hat, sowas überhaupt möglich ist. Das heißt, es ist immer eine sehr starke unternehmerische Entscheidung auch, okay, wie finanziere ich mich? Aber auch da gibt es sicherlich jetzt viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, ja, das machen wir übrigens auch, weil wir haben auch nicht nur SGB, sondern wir haben auch andere. Deswegen, so groß ist im Detail auch nicht immer. Weiterer Unterschied, den ich sehe, ist die Geschichte natürlich, wie man sich gründet, wie man entsteht, ist bei Sozialunternehmen aus unserem Netzwerk eigentlich immer so, dass eine soziale Schieflage oder ein gesellschaftliches Problem gesehen wurde und auch verstanden wurde, dass man sagt, okay, da ist etwas und da kümmert sich gerade wurde nicht im ausreichenden Maß drum gekümmert oder da gibt es noch keine Lösung, die funktioniert. Und deswegen entwickeln wir jungen Gründer und Gründerinnen, unser kleines Team, wir fangen jetzt mal an, Ideen dafür zu entwickeln. Wir schauen natürlich, was gibt es bereits schon, wie können wir lernen, was können wir da irgendwie auf die Straße setzen, um das mal zu lösen. Und das meistens in einem relativ schnellen, agilen Prozess ausprobieren, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und da unterscheide ich natürlich schon häufig von etwas größeren Strukturen, wo das nicht möglich ist. Wobei es natürlich auch innerhalb der Wohlfahrtsverbände da tolle Beispiele gibt, wo das geht. Also ich sag mal jetzt das Gewächshaus M von den Maltesern. Das ist so ein Inkubatorprogramm, wo externe Personen und eben Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen der Malteser zusammenkommen, um Innovationen innerhalb der Malteser zu erarbeiten. Finde ich ein super tolles Programm. Also das gibt es überall auch. Deswegen bin ich total dagegen, immer diese Dichotomie aufzumachen und dieses Gegeneinander. Denn ich glaube, das hilft uns nicht. Wir haben genug Probleme für alle, in Anführungszeichen. Und wir haben wirklich auch die Chance, in der Zusammenarbeit viel mehr Wirkung zu erreichen als im Gegeneinander.
Ja, und wenn man dann noch ein bisschen, sagen wir mal, in die Historie der Verbände zurückgeht und überlegt, woher kommen die denn eigentlich, dann stößt man auf meistens Männer leider. Das kommt irgendwie aus der Tradition heraus. Aber Henri Dunant für das Deutsche Rote Kreuz, Johann Hinrich Wichern, der in der Diakonie unterwegs war, Lorenz Wertmann für die Caritas. Also, sagen wir mal, auch sehr, sehr stark unternehmerisch getriebene Persönlichkeiten. Also es ist wirklich spannend, sich mit denen zu beschäftigen. Auf weiblicher oder Seite bei den Frauen dann so jemand wie Alice Salomon, die überhaupt erstmal den ganzen Bereich professionalisiert hat und die Ausbildung professionalisiert hat und auch, sagen wir mal, für ihre Anliegen, die sie hatte, für ihre gesellschaftlichen Anliegen, sagen wir mal, hart gekämpft hat und hart kämpfen musste, um das überhaupt in irgendeiner Weise auf den Weg zu bringen, was sozusagen dazu führen würde, zu sagen, okay, wir sind in der traditionellen Sozialwirtschaft eigentlich nur schon ein bisschen älter und es wird eine Zeit lang dauern, dann werdet ihr auch sozusagen, wenn man das wieder trennt sozusagen voneinander, werdet ihr auch älter und kommt in die gleichen Probleme rein, wo sich die Frage stellt, wie können beide Bereiche denn voneinander profitieren? Also wo man halt wirklich sagen kann, was könnten wir mitnehmen aus eurer Perspektive? Klar, das ist so dieses agile Arbeiten und so weiter, wobei auch da würde ich sagen, zumindest in einer gewissen Filterblase sind die sozialen Einrichtungen da schon auch unterwegs. Ist die Frage, wie groß ist diese Blase? Ja, die kann man vielleicht auf Twitter verfolgen. Das weiß ich nicht. Und umgekehrt, ja, so irgendwie, wie gelingt es vielleicht auch, die Strukturen von der Sozialwirtschaft in euren Bereich reinzubringen?
Ja, also ich glaube, man muss erstmal anfangen, vom Ziel her zu denken und zu sagen, okay, wir haben doch eigentlich das gleiche Ziel, nämlich wir wollen eine sozialere, gerechtere, inklusivere Gesellschaft und das gerne mit den innovativsten Mitteln. Ich glaube, da würden wir uns alle darauf einigen. Mhm. Das ist schon mal das Erste. Dann sollte man versuchen, die kulturellen Gräben zu überwinden und sich nicht daran zu stören, dass die einen vielleicht einen Startup-Sprech an den Tag legen, der irgendjemanden vielleicht auf die Nerven geht und die anderen dafür in Verwaltungsabläufen eher denken. Das muss man überwinden und das dafür braucht man aber Geduld und viel guten Willen auch. Das ist manchmal nicht ganz einfach. Daran kann es natürlich auch scheitern, weil man denkt, man spricht aneinander vorbei, man hat unterschiedliche Geschwindigkeiten, wie Entscheidungen getroffen werden und so weiter. Aber ich glaube, wenn man sich wirklich mal auf die Inhalte besinnt, was man eigentlich erreichen möchte, dann ist man sehr nah beieinander, wenn man darum geht, okay, was haben wir denn für Ideen für Wohnungslosigkeit? Ja, wie können wir die Ideen, wie können wir Wohnungslosigkeit bekämpfen? Und dann eben das zusammenbringt, was neue Gründer und Gründerinnen machen mit dem, was schon da ist, dann kann eben eine Menge dabei entstehen. Ich glaube, dass sowohl, also man sieht das ja auch, wenn man jetzt sich mal die klassische Wirtschaft und die Startup-Szene anschaut, dann hat man gesehen, dass zu Beginn, als die Startup-Szene so entstanden ist, viele klassische Unternehmen und Konzerne gesagt haben, ah ja, das brauchen wir alles nicht. Haben wir alles selber. Dann hat man angefangen irgendwann, okay, wir brauchen auch mehr, dann holen wir die irgendwie rein und machen Inkubation bei uns drin. Und irgendwann hat man auch angefangen, selber externe Zentren zu unterstützen, Inkubationszentren zu unterstützen und Startups selber zu unterstützen, weil man erkannt hat, Innovationen geschehen häufig auch außerhalb der tradierten Strukturen. Also ich würde nicht sagen, dass das immer so ist. Im Gegenteil, ich glaube, das Wichtigste ist, eine Innovationskultur intern zu haben. Also auch in großen Organisationen, in Wohlfahrtsverbänden, die Innovationskultur unter der Mitarbeiterschaft zu stärken. Dann kann am meisten entstehen. Aber Innovationen kommen eben häufig auch von extern. Und das muss man eben unterstützen und sich gegenseitig befruchten. Und dann kann man gemeinsam darauf hinarbeiten. Und das ist für die Social Startup-Szene auch total wichtig. Denn sehr häufig entwickeln sich ja Ideen, die muss man ganz, ganz früh aber auch validieren. Ja, also und da ist der Wohlfahrtsverband und Wohlfahrtsträger eben der beste Partner, den wir da haben können, weil sie eben die Erfahrung haben und weil sie sehr nah an der Zielgruppe sind und weil sie neue Ideen viel besser mal im kleinen Programm erstmal testen können. Kommt das so an? Ist es passend für die Zielgruppe? Weil irgendwo müssen ja auch die neuen Ideen, die entstehen, dann später eingebettet werden. Da brauchen wir keine Parallelstruktur, sondern das soll natürlich idealerweise in der Infrastruktur des bestehenden Wohlfahrtssektors mit eingebunden sein, in die bestehenden Pflege- und Krankenhausstrukturen, die es bereits gibt, in die Kindergärten und so weiter. Das bedeutet, wir müssen ausprobieren, ob das, was sozusagen außerhalb im Kleinen irgendwie entwickelt wird, auch in das Große passt. Und das geht eben nur über enge Kooperationen.
Ja, zwei Gedanken dazu. Der eine ist, also in Beratungsgesprächen, die ich so habe mit großen Wohlfahrtsverbänden, Wohlfahrtsorganisationen, ist schon auch oft eine Aussage von mir, dass ich sage, ja, kauf doch ein Start-up, ja, aus dieser Perspektive, übernehmt sozusagen das. Die gucken mich immer mit ganz großen Augen an, wo ich immer dann sage, ja, aber ihr bietet ja als Wohlfahrt auch eine ganze Menge, also klare Strukturen, Arbeitsverträge und so weiter, die ja, sagen wir mal, wenn man irgendwie was für sich zu zweit, zu dritt oder in einem kleinen Netzwerk sozusagen irgendwie beginnt, sehr, sehr hilfreich sein können, um dadurch Freiheit zu gewinnen. Die Herausforderung besteht dann darin, dass der Wohlfahrtsverband oder der große Träger dieses Startup dann auch tatsächlich in Ruhe lässt. Da bin ich mir manchmal nicht ganz so sicher, ob das so gut klappt. Und der andere Gedanke ist der Innovation, weil du dieses Thema angesprochen hast. Da habe ich oft das Gefühl, Innovation, das sieht man jetzt vielleicht auch an der aktuellen Krisensituation, die wir haben, Corona-Zeit. Innovation entsteht dann, wenn es schwierig wird. Ja, also Innovation, wenn es um super geht und so weiter, braucht man das nicht unbedingt. Und erst dann, wenn es wirklich Probleme gibt, sozusagen, kommen die Leute auf neue Ideen, wird Kreativität frei, man beschäftigt sich damit. Wo soziale Unternehmen, egal ob Social Entrepreneurship oder die Wohlfahrtspflege, gut drin sind, weil sie immer unter relativ prekären Bedingungen sozusagen Lösungen erarbeiten müssen und nicht irgendwo ein paar Millionen Euro rumliegen haben.
Ganz genau. Und ich glaube, dass dieses Potenzial, was eben in beiden Welten vorhanden ist, nämlich auf Problemlagen auch zu reagieren, bestehende Angebote auch anzupassen, neue Innovationen zu entwickeln, diese Agilität, diese Flexibilität, die muss gefördert werden. Und dafür braucht es aber auch dann die entsprechenden Rahmenbedingungen. Und aktuell ist es ja so, dass man eher bestraft wird, wenn man sozusagen versucht, Innovationen im sozialen Bereich anzustoßen, weil es dann immer heißt, ja nee, dafür gibt es kein Wagniskapital in Anführungszeichen, weil ihr könnt es ja auch nicht zurückzahlen, weil man eben gemeinwohlorientiert ist oder gemeinnützig und man eben deswegen gar nicht zurückzahlen will oder zurückzahlen kann, weil es doch um die Wirkung geht, die man damit erreichen möchte. Das heißt, das andere Problem, was du angesprochen hast, ist wie mit dem Kaufen von sozialen Startups eines Wohlfahrtsverbands. Ich glaube, das wäre total gut, wenn man tatsächlich dazu kommt, dass man die Gründerinnen und Gründer oder die kleinen Teams dann auch freilässt. Mhm. Weil das, was es eben attraktiv macht, als Gründer und Gründerin im sozialen Bereich unterwegs zu sein, ist natürlich die Freiheit, zu agieren, auszuprobieren, seine eigenen Wege zu gehen. Und das geht natürlich nur dann, wenn man diese Freiheit auch weiterhin hat. Mhm. Also da muss man gut schauen. Aber ich glaube, da hat man auch wiederum Erfahrungen zwischen klassischen Unternehmen und Startups, die den gleichen Weg gegangen sind.
Ja, also Stichwort da ist dann natürlich dieses Intrapreneurship, wo dann irgendwie die Frage ist, kann man auch intern Unternehmertum leben sozusagen? Ja. Ja. Kurzer Switch auf einen anderen Bereich. Wie geht der Social Entrepreneurship-Szene aktuell? Also Corona und Finanzierung die Herausforderung von Solo-Selbstständigen bis hin zu kleinen Einrichtungen und so weiter ist kein Spaß.
Nee, genau. Also Corona wirkt da wie ein Brennglas und zeigt eigentlich schon das, was vorher schwierig war. Also wir hatten ja schon vorher auch eine sehr schwierige Finanzierungssituation für Sozialunternehmen, für Social Entrepreneurs. Und das hat sich jetzt natürlich auch verstärkt in dem Sinne, dass sehr, sehr vielen die Einnahmen weggebrochen sind. Mhm. Wir haben eine Umfrage gemacht, wir haben zwei Umfragen gemacht, letzte noch eine vertiefende Umfrage und da sagen 46%, dass sie in einem halben Jahr nicht mehr da sind. Also das kann uns wirklich die Hälfte unseres Sektors mit wegbrechen, weil es keinen Rettungsschirm gibt für Social Entrepreneurs. Es gibt natürlich, gab die Zuschussprogramme aus dem Bund, die zum Teil gegriffen haben, wobei natürlich auch da Personalkosten ausgenommen sind. Dafür gibt es dann wiederum Kurzarbeitergeld, nicht aber für die Gründerinnen und Gründer. Die sind dann häufig auf Grundsicherung angewiesen. Das ist natürlich alles, das macht alles sehr prekär. Und dann ist das weitere Problem, dass Liquiditätshilfen bisher für gemeinnützige Unternehmen komplett ausgeschlossen sind. Obwohl es da auch größere Sozialunternehmen gibt, die einen langfristigen Kredit auch nehmen würden, um ihre Liquidität zu sichern. Und dazu kommt, dass gewerbliche Sozialunternehmen, die nach Liquiditätsdarlehen gefragt haben, diese auch nicht bekommen, weil sie nämlich in der Vergangenheit nicht genug Gewinne erwirtschaftet haben, weil das ist ja auch nicht ihr Zweck. Damit man nämlich so als in Schieflage oder als in finanziellen Schwierigkeiten abgestempelt. Dabei hatte man nie die Absicht, Gewinne auszuschütten. Mhm. Und dafür wird man dann jetzt bestraft. Und deswegen sind die bisherigen Finanzhilfen da nicht ausreichend. Und wir hoffen sehr, dass sich da noch was tut, weil wir mit Sorge sehen, wie stark viele Unternehmen jetzt zu kämpfen haben.
Ja, ich meine, da in der, sagen wir mal, in der ähnlichen Situation befinden sich auch einige der sozialwirtschaftlichen Organisationen, die sind dann ja über, sagen wir mal, viel Druck auch unter diesen Rettungsschirm gekommen, was Gott sei Dank da irgendwie funktioniert hat dabei. Ja. Auf der anderen Seite sprichst du damit aber natürlich auch so ein Dilemma an. Auf der einen Seite eben, Gelder anzuhäufen, in Anführungsstrichen Gewinne zu machen, um sozusagen Puffer bilden zu können, was als gemeinnützige Organisation so einfach gar nicht möglich ist, beziehungsweise nur bis zu einem gewissen Grad irgendwie sowas zu machen, um dann in solchen Krisenphasen sozusagen wieder den Kürzeren zu ziehen und nicht von irgendwelchen Hilfen profitieren zu können. Ist ja ziemlich eben auch wiederum was Politisches, wo man wirklich ran muss und sagen muss, okay, wie könnten wir sowas gestalten?
Ja, absolut. Absolut. Ja, sind wir ja in Gesprächen auch. Ich hoffe sehr, dass sich da was tut und dass dann wirklich auch wieder alle davon profitieren. Also wir machen nicht die Schublade auf, da dürfen jetzt nur die Social Entrepreneurs profitieren, sondern sozusagen natürlich alle, die in diesem Dilemma sind.
Ja, ich meine, das ist natürlich auch so ein Ding, was, also dadurch, dass sich der Sektor insgesamt, also wenn man halt irgendwie von der Wohlfahrtspflege oder der Sozialwirtschaft spricht oder sowas, das natürlich kein einheitlicher Sektor ist, sondern das sind erstmal große Wohlfahrtsverbände, das sind ganz kleine Einrichtungen und so weiter, die dann wiederum auch alle ihre eigenen Interessen fahren. Und Kooperation, sagen wir mal, sieht man jetzt, wenn es ums Geld geht, zu sagen, okay, wir müssen alle gemeinsam unter den Rettungsschirm. Wenn es dann aber um die Verteilung von Geldern geht, dann ist es auch mit der Kooperation dann schon wieder relativ schnell am Ende. Und die Leute sagen, naja, okay, jetzt muss ich aber um meine eigenen Fründe sozusagen kämpfen, um die Schäfchen ins Trockene zu bringen, sozusagen. Was schwierig ist, ja, also wo sich diese Diskrepanz immer wieder dran aufmacht. Ich habe noch ein vielleicht zum Abschluss Thema. Wie kann man Unternehmertum lernen? Also auf der einen Seite arbeite ich in der Hochschule, da haben wir mal versucht, ein Social Entrepreneurship Programm aufzusetzen. Das ist an unterschiedlichen Dingen gescheitert. Egal, ja, so will ich gar nicht irgendwie drüber sprechen. Aber die Frage, wie lernt man Unternehmertum?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass Unternehmertum definitiv weit mehr ist als Betriebswirtschaftslehre oder so. Letztlich ist es meiner Meinung nach eine innere Haltung. Also man möchte selber etwas verändern. Man möchte ein Change Agent werden. Man möchte gestalten. Und da geht es weniger dann um das Kapital, das man zur Verfügung hat im Sinne von finanziellen Ressourcen, sondern es geht dann darum, was habe ich in meinem Kopf und wie stark ist mein Wille, die Strukturen für Innovation und Veränderungen zu schaffen. Ich glaube schon, dass man das lernen kann. Oder sagen wir mal, man kann es entdecken erstmal als Feld, weil, also wenn ich jetzt meine Biografie anschaue, ich hätte nie gedacht, dass ich mal selber Gründerin oder Unternehmerin sein würde. Da gab es auch in meinem Studium, obwohl ich habe Kommunikationswissenschaft studiert und nachher eben noch Entwicklungsökonomie, da gab es dann auch sehr viele VWL und BWL. Trotzdem war das, da war überhaupt kein Platz für Unternehmertum in dem Sinne, weil ich mich in diesem Feld gar nicht gesehen habe, weil ich auch nicht wusste, dass man in dem Feld gründen kann. Das habe ich dann erst gesehen durch die Beispiele von Sozialunternehmen und Social Entrepreneurship. Und deswegen glaube ich, über Beispiele funktioniert es gut. Also wenn ich ein Hochschulprogramm zu dem Thema aufmachen würde, dann über die guten Beispiele von ganz unterschiedlichen Unternehmerinnen und Unternehmern, damit klar wird, es geht ja nicht nur darum, eine finanzielle Rendite einzufahren und mir davon dann meinen Lebensstandard zu sichern, sondern man kann auch unternehmerisch tätig sein, um soziale Herausforderungen zu lösen oder ganz im Sinne irgendwie des traditionsreichen Mittelstands in Deutschland, um eben Werte zu erschaffen und zu halten. Und ich glaube, dahin müssen wir wieder ein bisschen stärker kommen.
Ja, spannend. Also geht mir ganz ähnlich. Ich meine, ich mache ja sozusagen zwei Standbeine, eben das Freiberufliche und auf der anderen Seite eben das Angestellten-Dasein. Ich habe schon öfter überlegt, es gibt diese Initiative Arbeiterkind, ja, also die Leute, die sozusagen das erste Mal an die Hochschule kommen und das Ganze dann auch als Angestelltenkind sozusagen zu machen. Mein Vater war Lehrer, wir sind dann irgendwie, also mehr Sicherheit quasi gibt's nicht, die man da halt irgendwie erlangen kann. Mehr Flexibilität oder sagen wir mal weniger Flexibilität dann vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht dazu. Aber überhaupt so diese Haltung zu bekommen, zu sagen, ich kann das vielleicht auch selber machen. Ja, so irgendwie, das finde ich den spannenden Punkt dabei. Und das dann noch alles im Sozialsektor ist dann vielleicht nochmal eine Herausforderung.
Ja, ich glaube nämlich auch. Also der Grund, warum es im Vergleich Gründer und Gründerinnen so einen großen Unterschied gibt, liegt nicht daran, dass die Frauen weniger gründen könnten, sondern dass in den Bereichen, für die sie sich häufig interessieren, das nicht zum Thema gemacht wird. Mhm. Es sollte unternehmerische Kurse in allen sozialwissenschaftlichen Studienfächern geben, um auch dort sozusagen die Möglichkeit aufzuzeigen, selber ins Handeln zu kommen und auch Unternehmen, eigene Unternehmen damit zu starten.
Ja, ich meine, Sozialunternehmen zu starten. Und da sieht man in unserem Kontext, also Studium, soziale Arbeit, 70-80% Frauen, die da drin sind und der Rest Männer. Das kehrt sich dann spannenderweise natürlich wieder um, wenn es um die Führungspositionen geht, wo man irgendwie denkt, so völlig absurd, ja, in unserem Kontext. Aber wir kommen in genau die gleichen Zahlen wie auf der Ebene von ganz normalen privatwirtschaftlichen Unternehmen, also 20% Frauen, die dann in Führungspositionen tätig sind und unternehmerisch daran zu gehen, ist dann aber nochmal eine größere Herausforderung. Also sagen wir mal, das eine wirtschaftliche Themen in sozialwissenschaftliche Studiengänge oder sozialarbeiterische Studiengänge ganz konkret überhaupt einfließen zu lassen, ist schon ein Problem. Also das ist immer noch ein Problem. Da reden wir schon seit 20 Jahren so ungefähr drüber, dass das unbedingt da rein muss. Aber von Betriebswirtschaft dann nochmal hinzukommen zu Unternehmertum, ist nochmal ein größerer Switch, weil das eine ist sozusagen, ja, okay, wir müssen halt auch irgendwie eine Abrechnung machen und so weiter. Aber unternehmerisch zu handeln ist, glaube ich, wirklich so ein Bild, was man im Kopf, oder nicht was man, sondern was viele im Kopf haben, was dann in Neoliberalismus und Kapitalismus und die Typen mit dem dicken Mercedes irgendwie und so weiter mündet.
Genau, und deswegen brauchen wir viel mehr Beispiele von Sozialunternehmen. Ja, um eben zu zeigen, dass das damit das eine mit dem anderen nichts zu tun haben. Und Entrepreneurship und Unternehmertum im besten Sinne, da geht es eben nicht darum, Kapital anzuhäufen, sondern es geht darum, eine positive Wirkung für Gesellschaft zu schaffen. Und ich glaube, da können wir auch die soziale Arbeit eine Menge tun. Muss auch, weil wir wollen ja insgesamt eine bessere Gesellschaft entwickeln. Und da kann es nicht nur ein Sektor irgendwie zuständig sein und der andere ist dann für sozusagen Fortschritt und Arbeitsmarkt irgendwie zu steht dafür da und die anderen für die soziale Problemlage. Dabei verspielen wir uns die Chancen. Wir müssen das zusammenlegen.
Spätestens dann, wenn man feststellt, dass der Gesamtbereich systemrelevant ist, wie man ja jetzt gerade irgendwie feststellt. Liebe Katrin, wo kann man mehr zu eurer Arbeit erfahren und was hast du vielleicht auch noch für Tipps oder Links oder Bücher, Buchempfehlungen oder sowas, wo es sich lohnt, nochmal hinzuschauen?
Mehr erfahren gerne über send-ev.de, unsere Webseite. Mhm. Man kann uns natürlich auch auf Twitter folgen. Da sind wir vielleicht nicht immer ganz so aktiv wie der eine oder andere. Aber doch auch. Kann man sich gerne anschauen, was wir so tun. Tipps, Büchertipps. Also man sollte sich, glaube ich, mal, also ein Buch, was mich gerade total inspiriert hat, war das letzte Buch, von Maja Göpel, mhm. Eine Einladung, die Welt anders zu denken. Ich glaube, ich habe den Titel jetzt nicht 100% getroffen, aber die Welt anders denken heißt es ungefähr. Ja. Da geht es darum, was für eine Wirtschaft ist eigentlich, können wir eigentlich schaffen, wenn wir innerhalb von planetaren Grenzen leben wollen und nachhaltig leben wollen. Und das ist die soziale Frage, spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Denn Umweltfragen sind immer auch, Verteilungsfragen sind immer auch soziale Fragen. Ein super spannendes Thema dazu. Ein weiteres Thema, weiteres Buch, das ich sehr empfehlen kann, ist Starting a Revolution von den wunderbaren Sozialunternehmerinnen Naomi Ryland und Lisa Jaspers. Die haben ein Buch geschrieben über Führung, über weibliche Führung und haben es gar nicht so sehr sozialunternehmerisch aufgehangen, sondern haben einfach geschaut, wie führen eigentlich wie werden eigentlich Unternehmen geführt, nachhaltige Unternehmen geführt, die von Frauen geführt werden und was gibt da einen Unterschied vielleicht? Und da habe ich ganz spannende Parallelen gesehen, dass man, wenn man nicht so sehr auf Durchsetzung und Ellenbogen und klare Hierarchien setzt, sondern mehr auf Miteinander und gemeinsame Ziele, dass dann sehr häufig doch ganz klar ein sehr nachhaltiges Unternehmen bei rauskommt. Also kann ich auch sehr empfehlen, das mal zu lesen.
Ja, finde ich voll lustig, dass du die Naomi ansprichst. Ich habe vor Jahren, also es ist wirklich halt irgendwie schon, was weiß ich, 5, 6, 7, 8 Jahre her oder sowas, irgendwann mal mich mit ihr in Berlin getroffen, als sie angefangen haben mit The Changer, hieß das damals ganz am Anfang. Und das so ein bisschen mitzuverfolgen, was da irgendwie rausgekommen ist, fand ich super. Also das Buch steht auf jeden Fall auf meiner Leseliste und ich setze es natürlich auch hier im Podcast in die Shownotes rein und Send e.V. und so weiter natürlich auch. Gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, okay, da nochmal hinzuschauen, das ist nochmal wichtig, wo du sagen würdest, zum Abschluss, ja, was nochmal irgendwie den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg zu geben?
Ja, zum Abschluss bitte irgendwie, lass uns doch alle mit gutem Willen zusammenarbeiten und nicht so sehr versuchen, Gräben zu vertiefen, die gar nicht da sein müssen, sondern natürlich genau hinzuschauen, lass uns auch diskutieren und streiten, total gerne. Ich lasse mich auch gerne von anderen Meinungen überzeugen und ich glaube, dass wir irgendwie gemeinsam sehr viel mehr erreichen können und deswegen unser Wahlspruch gemeinsam wirken eben. Wir würden gerne mit der Wohlfahrt da eng zusammenarbeiten, um Deutschland sozial nachhaltiger zu machen.
Super, ganz herzlichen Dank. Ich fände es super spannend, vielleicht kriegen wir das mal irgendwann hin, sowas wie eine gemeinsame Runde zu moderieren, vielleicht hier im Podcast, vielleicht auch live irgendwo, wo man sich wirklich zu diesem Thema nochmal austauscht, um wirklich die Kraft, die in diesem Bereich liegt, in die Gesamtwaagschale zu werfen, weil ich glaube, so wie du auch gesagt hast, die Herausforderungen waren groß und die Herausforderungen werden alles andere als kleiner, befürchte ich leider, auch nach Corona. Und ja, genau, daran gemeinsam zu arbeiten. Ganz herzlichen Dank.
Und es gibt ja auch bereits, Entschuldigung, eine Sache noch, es gibt ja auch bereits ganz viele bestehende Kooperationen. Also wir haben jetzt ja gerade so gesprochen, als hätten wir jetzt irgendwie...
Nee, genau, als wäre das eben getrennt.
Nee, ne, es gibt ganz viele Kooperationen von einzelnen Sozialunternehmen mit einzelnen Wohlfahrtsträgern. Tolle Beispiele, die zeigen, dass es funktionieren kann. Ja. Und ich glaube, wir müssen irgendwie auch uns verständigen, was unsere gemeinsamen politischen Ziele sind. Wir sind nicht so weit voneinander entfernt.
Super, ja. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Tag kümmere mich jetzt wieder um die Kinder. Wünsche dir eine gute Zeit. Schönen Tag. Bis dahin, mach's gut.
Danke, tschüss.
Ciao.
Ja, wie gelingt Kooperation auch in dem Kontext besser? Ich finde es hochgradig spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Wie kann auch eine Sozialwirtschaft der Zukunft, Wohlfahrtspflege der Zukunft, Sozialunternehmertum der Zukunft zusammengehen, um damit gemeinsam die Herausforderungen angehen zu können, vor denen wir stehen, vor denen wir schon standen vor der Krise und die uns jetzt mit Sicherheit weiter beschäftigen werden. Da finde ich, müssen wir neu lernen, gemeinsam zu denken. Hier sind einige Ansätze, glaube ich, drin gewesen. Ganz herzlichen Dank, Katrin, an dieser Stelle nochmal an dich, auch an den etwas rumpeligen Beginn, bis wir es geschafft haben, zusammenzukommen. War nicht ganz so einfach wegen der Internetverbindung. Ich glaube, es ist aber ein schönes Gespräch geworden. Ganz herzlichen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ihr könnt natürlich wie immer den Podcast supporten. Dazu gibt es einen kleinen Link in den Shownotes. Also wer da drauf schauen will, in den Shownotes gibt es natürlich auch die Links zu den Büchern, die Katrin empfohlen hat. Jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß beim Fahrradfahren oder beim Hausaufgaben korrigieren. Das werde ich nämlich jetzt tun. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.